Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Diese Woche bei mir mein Freund Arne Krüger. Hallo Arne.
Hallo Toni.
Arne, wir haben uns ja schon ein paar Mal im Laufe der letzten Jahre zu Guerilla FM verabredet und das Leben spielt immer so interessante Zufälle. Ich weiß, dass du gerade in den letzten Wochen und Monaten bei einigen Kunden Vertragsverhandlungen hattest und Dinge sich neu beim Kunden strukturiert haben und die natürlich dann mit ihren Anforderungen kamen, okay, jetzt Kostensenkungsprogramm im Konzern oder so und jetzt senkt mal bitte auch deine Kosten. Und da haben wir dann gesagt, Mensch, wir müssen eine Folge machen, wo wir aus der Praxis Verhandlungstechniken oder Verhandlungserfahrungen mal so ein bisschen austauschen.
Und genau. Genau, so ist es. Ja.
Und jetzt für die Hörer, wir haben ja schon ein paar Folgen gemacht zu Verhandlungen und das ist jetzt ein Beispiel, wie das Leben das schreibt. Und wenn man dann, so wie wir beide, an der einen oder anderen Verhandlung teilgenommen hat und beobachtet sich dann selbst und das, was so passiert, dann stellt man immer wieder fest, dass es quasi Ähnlichkeiten gibt, die eine Verhandlung erfolgreich machen oder die dazu führen, dass man auch auf der anderen Seite einen zufriedenen Verhandlungspartner hat, weil das ist ja das, worum es im Verhandeln geht. Und was ist jetzt passiert, Arne, jetzt in den letzten Tagen? Was ist sozusagen dein Modell? Wie hast du das jetzt versucht, möglichst gut über die Bühne zu bringen?
Tja, was ist passiert? Also bei unseren ganz großen Kunden ist das ja oft so, dass wir uns nicht so wirklich trauen, eigentlich mit dem Einkauf zu reden, weil wir immer Angst haben davor, dass er eine Preissenkung fordert.
Ja.
Und was passiert ist, ist, dass ich glaube, vor 2 Monaten gemerkt habe, dass mit einem meiner großen Kunden wir unbedingt mal wieder eine Einkaufsverhandlung führen müssen oder uns wenigstens vorstellen müssen. Ich hatte 2 Jahre, haben wir keinen Kontakt gehabt, genau weil wir Angst hatten, so ein bisschen uns mit denen zu beschäftigen, weil man ja einfach nur Preissenkungen erwartet. Und ich habe aber gesagt, nee, das geht nicht, wir brauchen da auch einen Verbündeten, wir müssen uns mal wieder vorstellen, wir haben ja das Portfolio erweitert, also sollen wir mal dahin. Und wir haben einen Termin gemacht, sind dahin und wir wurden überrascht mit, das ist ja Wahnsinn, dass Sie uns angerufen haben, hätten Sie nicht angerufen, hätten wir unbedingt, weil wir haben ein riesen Kostensenkungsprogramm und Sie müssen 20% sparen.
Und jetzt kommt's, du hattest recht, wenn man mit dem Einkauf spricht, kommt das erste, wenn Sie mal die Preise senken. Okay, super. Und dann hast du gesagt, vergessen Sie meinen Anruf, ich warte, dass Sie mich in 2 Jahren anrufen. Nee, was habt ihr dann gemacht?
Na, wir haben uns das erklären lassen. Also das Erste, was man natürlich versuchen muss, ist, man muss das Problem verstehen. Erstens das Problem vom Konzern selbst, also von seinem Kunden. Was ist sozusagen, was will das Management? Und wo wollen die hin? Warum gibt es solche Runden überhaupt? Und das Zweite, man muss das Problem vom Einkauf verstehen.
Und das vielleicht,
heißt, und vielleicht, was wir gemacht haben, wir haben einfach Fragen gestellt und haben gesagt, was ist denn das, warum, wieso, wie fest und wie schlimm und welche Elemente gibt es noch und sind denn Mitarbeiter betroffen? Also sind Sie denn betroffen? Werden Sie denn verlagert? Einkauf? Gibt es ja auch oft, dass der Einkauf selbst nach Indien verlagert wird oder irgendwo konsolidiert werden soll und dann ein Riesenkonzern-Einkauf gibt es dann nur noch zentral. Irgendwo. Ja. Also solche Sachen haben wir quasi, als wir den Schock verdaut hatten, oh mein Gott, und wir saßen da ja schon beim Einkauf, haben wir einfach die ausgefragt. Das war so die erste Reaktion.
So, und vielleicht da wirklich zu sagen, wir reden jetzt nicht vom, was wir sonst immer gerne in unserer Sendung machen, vom Problem des Kunden im Sinne, was wir üblicherweise für ihn lösen als Dienstleister, sondern in dem Fall vom Problem der spezifischen Abteilung Einkauf, die eben die Aufgabe von ihrem Vorstand kriegt, okay, Jungs und Mädels, jetzt macht mal Kostensenkungsprogramm Prozent X, was immer da ausgerufen wird, so ein bisschen wie früher bei der FDP mit der 18%, ja. So haben die dann auch irgendeine Zahl bekommen, die im Normalfall mehr als zweistellig ist, so um da ordentliche Kostensenkungsschritte sozusagen zu erreichen.
Genau, das ist immer das Dilemma, ne? Also die Fachabteilung möchte irgendwas Und der Einkauf hatte immer die Aufgabe, das Günstigste zu beschaffen. Ja. Und damit ist er eigentlich ein Feind der Fachabteilung und steht so zwischen Baum und Borke, also zwischen uns als Dienstleister, der es natürlich gerne anbieten möchte, und der Fachabteilung, die das gerne haben will. Mhm. Und der Einkauf ist immer der, der in der Mitte steht eigentlich. Mhm. Und ja, deswegen muss man die besondere Situation vom Einkauf verstehen. Weil die haben eigene Ziele und die sind halt nicht deckungsgleich mit den Zielen der der Fachabteilung meist, ne? Der Abteilung, die den Bedarf nach Dienstleistungen haben.
Ja. Ist das so eine Art, du verbündest dich dadurch mit denen, würdest du sagen? Ist das das, was dadurch entsteht? Ist das eine Ebene schaffen mit dem?
Ja, das ist schon ein Element der Verhandlungstaktik, okay, ne? Dass man einfach sich versucht zu verbrüdern und auf die Seite stellt und sagt, aber die Fachabteilung will das ja. Also dann müssen wir gemeinsam mit der Fachabteilung reden. Wollen wir die nicht an den Tisch holen? Das ist so eine Taktik in der Verhandlung, dass man sagt, also ich mache das ja hier nicht. Also wenn der Einkauf immer nur nach Preissenkung will, dann sagt man einfach, die Fachabteilung möchte das ja so haben und wir haben das nur zu dem Preis. Und jetzt lassen wir doch den mit am Tisch sitzen, der jetzt schuld ist sozusagen, dass oder wir betroffen. Hier überhaupt uns streiten müssen.
Ja.
Und das Nächste, was man versuchen kann, ist, man kann sich mit dem Einkauf gegen das Management versuchen zu verbünden. Und das ist mir zum Beispiel, das passiert relativ oft, dass wenn man empathisch ist und sagt, was ist denn nun das eigentliche Problem? Oder man merkt das so an Zwischentönen, also wie sie über diese Kostensenkungsprogramme reden im Einkauf, also ob das offen ist zum Beispiel, dann ist die Verbindung gegen das Management relativ einfach. Ne? Oder wenn nur so Teilinformationen rausgelassen werden und man so das Gefühl hat, steckt mehr dahinter. Mhm. Ja, das kommt darauf an, was man für eine Beziehung natürlich hat zu demjenigen, aber das gelingt sehr schnell.
Und da ist aber dann schon wieder die nächste Lehre da drin. Ich wiederhole das immer, weil die Leute, die regelmäßig unsere Sendung hören, wissen das. Ich kann aber nur mit jemandem arbeiten, wenn ich eine Beziehung habe. Das heißt, ich muss, auch wenn es sozusagen eigentlich gar keinen Grund gibt und braucht die gar nicht, zum Beispiel beim Einkauf sich ab und zu mal blicken lassen, nicht jede Woche, aber immer wieder mal, damit man A, eine Beziehung hat, die dann belastbar ist, wenn man sie braucht, B, dass es auch eine gibt, die außerhalb der Verhandlungssituation stattfindet, weil wenn der wirklich professionell verhandelt und der weiß, ich muss jetzt eine Verhandlung führen mit einem Lieferanten, dann macht er sein Visier runter und dann ist er in seinem Job.
Yes.
Und du musst ihn vorher als Mensch kennen, sonst kannst du nicht wissen, wie du mit ihm umgehst. Sonst hast du eben nur mit dem sozusagen Einkaufsfunktionen zu tun und nicht mehr mit dem Menschen an sich. Den kannst du darin auch nicht kennenlernen, weil der dann eben seine Taktiken und seine Themen versucht umzusetzen, seinen Stil, so wie er eben erfolgreich ist in Verhandlungen, auch bei dir umzusetzen. Genau. Und was machst du dann? Wie ist dein Modell? Ich weiß ja, du hast so ein kleines Modell, oder was heißt Modell, aber vielleicht verschiedene Aspekte, die du in Verhandlungen verwendest, Arne. Wie geht
das? Das Erste ist vielleicht gerade noch mal eine Reaktion auf das, was du eben gesagt hast. Also beim Kaffee holen zum Beispiel, versuchen vor der Verhandlung eine Beziehung herzustellen. Versuchen den Einkauf vom Arbeitsplatz abzuholen. Das sind gerade so Ideen, so dass man noch mal 5 Minuten vorher Zeit hat, ehe man in den Ring steigt, auch eine Beziehung noch mal aufzufrischen, ne? Und Beziehungspunkte zu sammeln. Weil in Verhandlungen ist man meist nicht nett zueinander oder es gibt Zeiten, wo man nicht so nett sein kann einfach. Und dann hilft es, wenn man Beziehungspunkte gesammelt hat, indem man halt, wie gesagt, beim Kaffee kurz Smalltalk gemacht hat oder ihn halt am Platz abgeholt hat, 10 Minuten vor der Zeit da war und es ihm so einfach wie möglich machte. Ja?
Ja.
Und nicht irgendwie sagt, oh, ich komme 5 Minuten zu spät, können Sie mich beim Pförtner abholen.
Ja.
Das ist schon so Minuspunkte.
Ja.
Also das war noch so eine Reaktion oder Tipps für die Hörer vielleicht auf deine Anmerkung. Wie macht man eine Beziehung?
Ja.
Das reicht schon oft. Pünktlich sein und zum Kaffee holen. Ja, und dann das Modell in der Vorbereitung auf den Podcast, was ich mir so überlegt habe, habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Das Erste ist, das Problem des Einkaufs muss man verstehen. Also wie wird der Einkauf bezahlt zum Beispiel? Kriegt der Bonus, wenn er die Lieferanten runterhandelt? Kriegt der Bonus, wenn er wenige Lieferanten nur hat, also eine Lieferantenkonsolidierung vornimmt? Kriegt der Bonus, wenn er Mengenrabatte findet oder irgendwas? Also man muss rauskriegen, was ist das Ziel, das Problem, das spezifische Problem des Einkaufs? Punkt 1. Und das Zweite, was man dann machen muss, ist, man muss eine Verhandlungsbasis schaffen. Also worüber wird verhandelt? Weil eine Taktik der Einkäufer ist natürlich immer zu sagen, sie fliegen gesamthaft raus, zum Beispiel so als Einleitung, wenn sie nicht im Preis runtergehen. Und gesamthaft raus heißt, wir verhandeln jetzt über alle Preise oder verhandeln wir nur über einen spezifischen Vertrag oder nur über eine Verlängerung.
Ja.
Also man muss, wenn man erfolgreich verhandeln möchte, eine gemeinsame Basis haben, wo man dann sozusagen die Verhandlungen oder die Eigenschaften dieser Basis verhandeln kann. Mhm. Wenn die Basis unklar ist, dann redet man aneinander vorbei und dann gibt man quasi im Preis nach zu schnell oder man fällt da einfach rein auf die Tricks, weil die Einkäufer machen ja nichts anderes und wir machen es vielleicht 2-3 Mal im Jahr, aber die Einkäufer machen nichts anderes, das ist deren Job. Ja. Die sind trainiert, die haben Seminare und die haben Konferenzen, wie sie Lieferanten drücken. Ja. Ja. Und das muss man wissen, dass sie sozusagen einen Vorteil haben, alleine weil sie darauf spezialisiert sind, den Job zu machen, während wir das nicht sind. Und deswegen ist die gemeinsame Basis wichtig. Das finden die auch gut oft, weil man dann meinetwegen ein Excel hat, was man vorbereitet hat und sagt, können wir uns einigen, das sind die 10 Verträge, um die es geht. Mhm. Ja, und eben nicht der Gesamtrahmenvertrag oder sonst irgendwas. Oder man greift raus ein paar Verträge nur und sagt, verhandeln wir nur die, weil nur die stehen zur Verlängerung an, den Rest können wir doch in Ruhe lassen, den verhandeln wir dann in 3 Monaten. Mhm. Ja, also die Basis ist das Zweite, was man unbedingt beachten sollte und die sollte so klein und so spezifisch wie möglich sein.
Vielleicht,
das ist der erste Trick.
Vielleicht noch dazu ein paar Anmerkungen, weil wir machen ja eine Menge Vertriebstrainings, wie du weißt, und unter anderem der einzige Workshop, wo wir Einkäufer und manchmal Einkäufer und Verkäufer im Raum sitzen, haben sie die Verhandlungstrainings. Ja? Mhm. Und egal, ob das nur eine Einkäuferrunde ist oder eine Verkäuferrunde ist, die Regel gilt immer. Derjenige sitzt mit dir am Tisch, weil er was von dir will. Also selbst wenn der so tut, als dann werfen wir sie halt hochkant raus, dann bräuchte er mich hier nicht einladen, dann würde er mich einfach nur rausschmeißen. Dann der sagt, erledigt, bums, ich nehme den anderen, wer immer der andere ist. Also unsere Angst auch immer, oh Gott, jetzt werden wir bald geköpft, kann passieren, klar. Aber unsere Angst ist meistens ungerechtfertigt. Die hat da nichts zu suchen an der Stelle. Die ist halt der Haken, mit dem der Einkauf immer möchte, dass du weiter runter gehst. Und zweitens ist es so, dass, genau wie du sagst, die lernen eben ihr Handwerkzeug, ihre Tricks, wie sie eben immer wieder zu besseren Ergebnissen kommen. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes. So wie wir Verkaufstechniken lernen, um Kunden zu überzeugen, die dann in der Fachabteilung sich von uns überzeugen lassen, so macht der Einkäufer den ganzen Tag nichts anderes als Lieferantengespräche führen.
Den günstigsten Preis für ein Stück Dienstleistung oder Produkt zu finden. Genau. Das ist sein Job.
Das ist sein Job. Und den versucht er so gut wie möglich zu machen. Und neben den Vertrieblern sind die Einkäufer die einzigen, die eine echte Erfolgsbeteiligung an ihren Ergebnissen haben. Oft nämlich eben sowas, wie du gesagt hast, ein Bonus, wenn ich den Preis um so viel Prozent senke oder. Mhm. Ja. Okay. Cool, also wir haben erster Schritt eine gemeinsame Basis schaffen und dann den Rahmen, das heißt das, was verhandelt wird, genau spezifizieren und sagen, wir reden über diese Verträge oder wenn wir über diesen Vertrag reden, reden wir über dieses Mengenwerk oder was auch immer. Also das ist auch was, was wir in Verhandlungstrainings immer wieder merken, dass wenn man die Leute da also in einer Übung so reinlegt, der eine kriegt A und der andere kriegt A mit einer Abweichung von 5, dann diskutieren die aneinander vorbei und merken gar nicht, dass sie sich nicht mal hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir reden genau über das und das und das, stimmt das? Ah ja,
Genau.
Und dann erst anfangen zu verhandeln und nicht glauben, dass der andere schon wüsste, was man auf der anderen Seite vielleicht gar nicht weiß.
Mhm, richtig, ja.
Okay, so und dann hast du den Rahmen festgelegt, hast du gesagt, das sind meine Verträge. Mhm.
Und das zieht sich meistens über mehrere Tage übrigens hin. Ne? Also man führt so ein Erstgespräch, kriegt ein paar Aufgaben mit und dann muss man zum Beispiel in einer Mail das nochmal machen, spezifizieren oder in einem Anruf danach oder eben in einem Zweitermin. Also das ist ein Prozess, der, also bei meinen Kunden zumindest, zieht sich das über 1-2 Wochen hin, so eine Verhandlung und ist auch nicht nur in einem Raum. Also es ist nicht so eine Art Schlussverhandlung, wo man nur nochmal das macht, sondern es ist ein Prozess über 2 Wochen, wollte ich noch sagen. Mhm. So. Ja? Und also das Problem ist Einkäufer verstehen, eine gemeinsame Basis schaffen und dann geht es so ein bisschen darum, dass man versteht, dass es verschiedene Ebenen der Verhandlung gibt bei Dienstleistungsverträgen.
Okay.
Und das ist ganz, ganz wichtig, weil der Einkäufer oft auf den Preis abzielt. Also das ist im Management ist oft der Tagessatz zum Beispiel, ist das entscheidende Kriterium. Dann gibt es vielleicht noch Skillklassen, ja, aber Tagessatz für den Seniorberater, darum geht's, der muss gesenkt werden, der ist viel zu hoch. Und da man diese Forderung, da die meist nicht verhandelbar ist sozusagen, man muss runter, wenn man drin bleiben will, auf eine Art. Ja. Und ich möchte ja auch, dass wir wirklich verhandeln und nicht einfach nur uns duellieren sozusagen. Ja. Und deswegen muss man die anderen Ebenen kennen. Also neben dem Preis gibt es halt sowas wie eine Liquidität für uns. Also wann wird gezahlt?
Und Zahlungsziel, ne?
Zahlungsziel. Ja,
wann wird gezahlt?
Genau. Und die meisten großen Firmen versuchen sehr lange zu zahlen. Also haben sehr lange Zahlungsziele, bis zu 3 Monate. Und wenn man die in so einer Verhandlung halbiert bekommt, ist das ein richtig großer Vorteil, finde ich. Also die Ebene darf man nicht vergessen, dass man im Preis flexibel sein kann, wenn man zum Beispiel schneller sein Geld bekommt. Zweite Ebene. Dritte Ebene wäre Laufzeit. Also wie lange gilt denn sowas? Das ist ähnlich wie bei Tarifverträgen.
Ja.
Wie lange gilt denn oder ab wann wird denn die Erhöhung oder die Preissenkung gelten? Also gilt das jetzt, können wir vielleicht einen Zweijahresvertrag machen statt einem Jahresvertrag? Oder müssen wir immer nur alle 3 Monate bestellt werden oder geht das nicht auch für ein halbes Jahr? Ja, das ist so Laufzeit, das nächste, die nächste Ebene, über die man sozusagen Preisreduktion ausgleichen kann. Das nächste sind, ob man einen Rahmenvertrag bekommt zum Beispiel. Also wird man ein so Preferred Supplier, Vendor.
Ja. Ja.
Und wird man dann auch irgendwo vielleicht gelistet in einem Lieferantenverzeichnis, sodass man für eine bestimmte Dienstleistung sowas wie ein bevorzugter Partner ist.
Ja.
Ja, wenn es sowas gibt, unbedingt, da kann man durchaus ein paar Euro nachgeben im Preis, wenn man so eine exklusive Stellung bekommt in einem Großkonzern für Thema X. Ja, das ist ganz wichtig. Dann gibt es noch so eine fünfte, sechste Ebene, wäre: Kann der Einkauf mir helfen, in Abteilung X reinzukommen? Kennen Sie da jemanden? Mhm. Ich war jetzt nur in Deutschland, ich möchte gerne in die Schweiz. Mhm. Können Sie mir da nicht mal einen Termin machen? Mhm. Sowas. Das ist auch was wert. Wenn man das alleine machen will, gibt man da vielleicht viel Geld für aus, um das hinzubekommen.
Ja.
Ja, das ist das nächste, Kontakte. Dann das letzte vielleicht Referenzen. Können wir bei Ihnen auf einer Messe mal mitkommen oder können wir reden auf Ihren Konferenzen, die Sie haben? Oder könnten Sie jemanden auf unsere Mitarbeiter-Tagung schicken oder auf unsere Kundenveranstaltung? Könnten Sie dort mal über unser tolles Projekt, was wir bei Ihnen im letzten Jahr gemacht haben, sprechen? Können Sie vielleicht auf Ihrer Homepage mal eine Case Study machen mit uns?
Dürfen wir eine Case Study mit Ihnen machen?
Genau.
Als Kunden, ja, das ist
ja
auch
dürfen
ganz
wir
oft,
Sie nennen ja. überhaupt und sowas, ne? Ja. Wenn man zum Beispiel nur mit Geheimhaltung und Sie dürfen nicht,
ja.
dass man sagt, komm, lasst uns doch mal bitte, dürfen wir Sie als Referenz benennen, dürfen Sie angerufen werden. Das sind alles Ebenen, die man, wenn man dem Preis entgegenkommen muss, fordern kann als Gegenleistung. Weil einer meiner Grundsätze ist, dass man also nicht einfach im Preis runtergehen kann, ohne sich unglaubwürdig zu machen. Sondern man muss etwas fordern. Also es muss immer zweiseitig sein, das Geben und Nehmen.
Auch wenn es vielleicht nicht monetär quasi ausrechenbar immer ist.
Ja.
Ich denke auch, dass das Wichtigste, dass du nicht einfach sagst, ja klar, noch wie viel, 10%, kein Problem. Weil das sagt ja nur, okay, spielt eh keine Rolle, wahrscheinlich habe ich noch zu wenig gefordert.
Ja.
Sondern zu sagen, okay, wenn, dann brauche ich aber von dir auch was. Und was ich brauche, ist eben, keine Ahnung, eine Laufzeit oder ein Kontingent, eine Pauschale oder. Es gibt ja beliebig viele oder, keine Ahnung, Einkäufer sagen dann vielleicht manchmal, okay, wir zahlen mit Skonto. Das ist ja auch ein Rabatt, ja, aber dann muss auch schnell zahlen oder so. Ja, also das ist ja da gibt unheimlich viele Möglichkeiten und man denkt immer, das hat keinen Wert. Aber das ist auch das, was notwendig ist, damit eine Verhandlung stattfindet.
Mhm.
Weil Verhandlung heißt, beide Seiten versuchen, sich einem Ergebnis anzunähern und nicht der eine sagt, Preis runter und du sagst, mach ich.
Mhm.
Ja, der muss auch was tun. Sonst ist auch nicht glaubwürdig. Auch für ihn kein Sieg. Also er hat dann auch nicht ist sozusagen anstrengungslos, ist nicht gut.
Nee, also was auch wichtig ist, der Einkauf wird diese Kreativität nicht haben. Also er wird einem versteckt Hinweise geben, wo man was machen kann, was geht. Er wird das, aber es ist, der Einkäufer gibt dir nicht die Tipps und sagt nicht, halbier doch dein Zahlungsziel.
Nee, der kommt gar nicht auf
den Weg. Der sagt einfach nur, naja, Effizienzsteigerung müssen Sie doch mal weitergeben an uns. Also der wird irgendwas sich ausdenken, womit er seine Forderung begründet. Meist mit einem höheren Management oder mit schlechter Gesamtwirtschaftslage oder mit einem schlechten Quartal oder mit einer Krise in der Autoindustrie, die jetzt durchschlägt auf ihre Branche oder. Also er wird tausende Gründe finden zu jammern oder eben zu begründen, aber er wird mir keine Tipps geben, dass ich durch einen Ebenenwechsel vielleicht das ausgleichen kann. Die Preissenkung.
Ja.
Da muss ich selbst kreativ sein.
Okay.
Und ich muss da auch Ideen entwickeln selber. Das heißt, ich muss Breaks in Verhandlungen schaffen. Das ist auch so ein Ding. Also ich kann nicht, wenn ich nicht gut vorbereitet bin oder wenn mich der Einkauf überrascht, dann muss ich Zeit schinden. So, das ist ein ganz wichtiger Tipp, auch zu sagen, okay, vielen Dank, wir haben uns das angehört, wir nehmen das mit nach Hause und werden Ihnen in den nächsten Tagen einen Vorschlag unterbreiten. Und in dieser Zeit muss man sich hinsetzen und einfach Ideen entwickeln. Ideen entwickeln, wie man sozusagen die Forderung, die meist relativ klar ist, erfüllen kann und was dafür der Einkauf tun muss.
Ja.
Ja, also das ist, und das geht gut, wenn man sich vertagt. Ja.
Ja, ja, und das ist auch in Ordnung, dass man Pausen einfordert, ja. Weil wenn man am Ende ist es doch komplex und man kann sich unglaublich schnell verrechnen, weil man ja nicht rechnen kann, weil man keine Zeit hat, und dann wird ein Vorschlag gemacht, der im Normalfall nicht dir nutzt, sondern dem Unternehmen, was einkauft, und dann sagst du vielleicht, okay, machen wir, und zu Hause rechnest du das aus und fällst in Ohnmacht, weil du quasi das Haus oder die Farben gleich mit verschenkt hast, wie man so schön sagt. Ja.
Genau, und wir sind Vollkaufleute, also da hat man keine Chance, rauszukommen aus der Nummer, sozusagen. Und das Handschlag zählt immer noch heute, also wenn wir okay sagen, kommen wir da ganz, ganz schwer wieder raus. Ja. Es gibt kein 14-Tage-Rücktrittsrecht oder so von einer Unterschrift beim Einkauf. Ja, das geht leider nicht.
Und dann hast du noch was Interessantes, ich glaube, das hast du vergessen zu erwähnen, dass die Nachlässe, dass man nicht immer sozusagen sagen muss, ich gebe jetzt nach und das ist in Stein gemeißelt, sondern du hast da auch eine besondere Art, was ich ja positiv finde, zu sagen, ich mache das, ich verstehe meinetwegen die wirtschaftliche Situation oder dass das jetzt im letzten Quartal nicht gut war und deswegen räumen wir ihn ein, dass wir das jetzt für eine begrenzte Zeit machen.
Genau, also das ist ein Klassiker. Also man selber will ja als Lieferant die Preise immer erhöhen. Also das ist ja sein Ziel, die Inflation, die Mitarbeiter wollen mehr. Das ist ganz normal, dass man eigentlich immer Preise erhöhen muss. Und man kriegt eine Preiserhöhung hin, zum Beispiel, indem man in so einem Fall, wo der Einkauf Not hat. Ja. Der Einkauf hat Not, er muss Ergebnisse liefern. Ja, er will natürlich auch mich halten als Lieferant. Sonst muss er ja einen neuen finden. Ist wieder ein Problem für ihn.
Und
wenn man dann sagt, okay, also eigentlich wollte ich höhere Preise von Ihnen und man hat die Tabelle dabei und legt die auf den Tisch und sagt, aber um Ihnen entgegenzukommen, können wir ja das nächste halbe Jahr einen befristeten Rabatt Ihnen einfach einräumen. Hm. Wie wäre es denn damit? Dann hat man quasi ihm die Preiserhöhung in einem halben Jahr verkauft, ja, und gleichzeitig kann er in diesem Jahr seinen Jahresendbonus, einen Weihnachtsbonus bekommen, weil er mich natürlich gedrückt hat im Nettopreis.
Ja.
Ja, und wir räumen einfach auf den Tagessatz einen befristeten temporären Rabatt ein. Hm. Und das hat funktioniert. Funktioniert manchmal.
Naja, nichts funktioniert immer, aber es funktioniert eben doch öfter, als man vielleicht denkt.
Genau.
Und dann gibt es noch was zur Haltung. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du sagst, das ist unglaublich wichtig, dass man was hat. Also ich sag mal, ich fange mal mit einem an und sag, so schwer es fällt, du musst dich entkoppeln von, dass es um dein Unternehmen oder dein Thema geht. Also vor allem, je kleiner du bist, dann geht es ja immer mehr um dich. Also wenn du zur Verhandlung eingeladen wirst und verhandelst du ja eigentlich sozusagen deine Arbeitsgrundlage. Wenn die sagen, machen wir nicht mehr, dann hast du aber meistens, wenn es ein großer Kunde ist, ja ein Problem. Und zu verstehen, dass du sozusagen auch eine Verhandlungsfunktion hast. Der Einkäufer hat eine, der geht jetzt da rein und sagt so, das ist jetzt meine Rolle und du bist der Verkaufsverhandlungsführer, das ist jetzt meine Rolle. Ich vergesse mal völlig, dass das mein Unternehmen, also ein bisschen, ja, so ein bisschen sich loslösen davon, von diesem, vielleicht auch von diesem Thema Angst zu haben, was passiert denn da jetzt und so, sondern zu sagen, komm, da gehe ich jetzt mal rein. Und meine Erfahrung ist, die besten Verhandler empfinden das als positiv gemeint als ein Spiel, also wie eine Spielsituation. Wir versuchen jetzt beide Seiten einen Spielzug zu finden, wo wir beide vernünftig durch die Türe kommen.
Ich kann dir erzählen, wie ich das mache,
Toni. Ja, erzähl mal.
Also ich habe mit der Meditation lerne ich loszulassen. Das heißt, was ich mache, bevor ich in die Verhandlung gehe, ich lasse los. Und loslassen heißt, es kann schief gehen. Und es stört mich nicht. Also ich versuche, meine Angst loszulassen auch. Das, was du gerade gesagt hast, ich nenne das wirklich loslassen und ich meditiere dazu und versuche zu sagen, das kann schief gehen und die Welt geht nicht unter, dann lösen wir das Problem später. Mhm. Und das Zweite, was zu dem Loslassen kommt, ich nenne das, ich muss aufstehen können. Das heißt, ich habe mir vorher eine Grenze gegeben in der Verhandlung, die ich in diesem Termin, bis der ich mich runterverhandeln lassen kann. Also ich habe mir ja Ideen überlegt, meinetwegen, und eine Preissenkung kann ich nachgeben, wenn sie die und die Forderungen erfüllen. Wenn ich mir das aufschreibe und sage, das funktioniert nicht, also wenn der Einkauf sich nicht darauf einlässt.
Nichts sozusagen, einfach nichts. Stur steht.
Gibt's ja, ich habe ja mehrere Stufen, ich kann ja sagen, erstmal eine Forderung oder ich muss alle 5 aufmachen und dann lasse ich mir, weiß ich, 2 muss ich haben, zum Beispiel von meinen 5, die ich jetzt gefordert habe, und lasse mir 3 wegverhandeln.
Ja.
Ja. Und wenn er dann aber an der 4. kratzt, muss ich sagen, stopp. Und wenn er weiter kratzt und mich erpresst und sonst was, muss ich aufstehen können. Ich nenne das, ich muss aufstehen können. Das heißt, wenn meine Forderung oder wenn mein Limit überschritten ist, das ist wie Stop-Loss an der Börse, dann wird automatisch verkauft sozusagen, wenn der Aktienkurs fällt unter ein Limit und ich muss aufstehen können und das mache ich dann auch körperlich. Das wirkt. Also ich räume das Erste, was ich mache, das ist die erste Eskalation. Ich räume meine Papiere zusammen
ja.
und deute sozusagen an, das wird nichts, da können Sie nicht ran. Also während ich das die vierte Forderung ablehne, räume ich meine Papiere zusammen und klappe meine Klatte zu und stecke meinen Kuli ein. Einfach so.
Ja.
Das ist dieses Erste, ich muss aufstehen können. Und das Zweite, ich muss wirklich meinen Hintern dann hochheben und sagen, das wird jetzt hier nichts. Und dann setze ich mich gerade hin. Und das sind, und das hat eine, also oft, also das wirkt einfach.
Ich will vielleicht sagen, ja. das ist auch so, wenn die merken, dass da sozusagen, dass sozusagen du ernsthaft auch bist und sagst, das geht nicht. Und wir brauchen nicht weitermachen. Wir sind an einem Punkt, das wird nicht funktionieren, das wird nicht fliegen. Damit Dankeschön, vielen schönen Tag noch und ich packe jetzt meinen Kram und ich gehe. Und du bist dabei, dich nach oben zu bewegen, kommt oft, nein, bleiben Sie mal
genau,
da.
Genau, ja? 100 Pro, kann ich versprechen. Jeder, der das probiert, kommt.
Genau, du musst nur diese Angst loslassen, oh Gott, ja, was soll sein? Am Ende, du kannst pleite gehen, weil er unter Kosten dich verkaufst, dann gehst du auch pleite. Oder du lernst irgendwann mal zu sagen, sorry, meine Damen und Herren, kriegen wir nicht, heute kommen wir zu keinem Ergebnis,
ja.
dann lassen wir uns einfach abbrechen.
Vor zehn Jahren gelernt, ich sagte eine große Norddeutsche Bank. Bei der habe ich einen 6-Millionen-Vertrag über ein Rechenzentrum verhandelt und bin aufgestanden. Ich bin wirklich aufgestanden und habe zusammengepackt und gesagt, das hat keinen Sinn hier. Und da seitdem traue ich mich das. Seitdem weiß ich das. Ich war verrückt damals, glaube ich. Dadurch habe ich die Angst verloren.
Ja. Ja, ich glaube nicht, dass das verrückt ist. Ich meine, das macht gute Verhandler aus. Ja? Also zu wissen, gibt da so einen schönen Spruch von dem. Es gab doch mal diesen Schneider, diesen Immobilienbetrüger, und der hat ja verhandelt noch, wo klar war, die Hütte brennt nicht nur, sondern das ist schon mehr als lichterloh. Und dann saß der noch bei der Bank und hat die eiskalt kommen lassen. Und ein Mitarbeiter von ihm hat immer gesagt, der Mann, der schwitzt nur hinten. Wenn alle Schweiß auf der Stirn haben, wartet der nie was. Der war völlig lässig und er sagt, meine Herren, ich brauche das nicht. Ja? Also wenn Ihre Bank das nicht kann, dann lassen wir das halt. Ja. Und der wusste genau, wenn er aufsteht, geht durch die Türe, ja, dann ist er pleite. Und er hat das immer wieder hinbekommen, weil er geschafft hat, aufzustehen. Jetzt sollen die Leute nicht denken, jeder, der das macht, betrügt, das meine ich ja nicht, sondern es braucht auch diesen Coolness-Faktor oder auch zu wissen, wo die Grenze ist.
Ich muss meine Grenze kennen.
Genau, und das ich muss die vorher festlegen ja. und ich darf die auch nicht überschreiten, weil ansonsten merkt er, auch mit dem kann ich alles machen. Und dann lande ich auch manchmal wirklich unter Kosten. Also das habe ich auch schon erlebt, was Leute nicht verstanden haben. Nur, oh Gott und immer weiter. Und plötzlich waren sie an einem Punkt, wo sie, nachdem sie so viel Zugeständnisse gemacht haben, selber nichts bekommen haben, wo sie eigentlich nur noch Scherben hatten.
Ja.
Ja? Und das muss man nicht haben. Ja? Der andere will auch was von uns, sonst würde er nicht mit uns verhandeln.
Genau.
Und was ist der zweite Punkt? Das ist ja zwei Punkte hast du. Also das eine ist aufstehen können.
Das zweite ist, ich nenne das am liebsten, die Lösung, die man hat, muss schön sein.
Okay.
Also wenn man vorher reingeht, muss man selber von der Schönheit seiner Lösung überzeugt sein, das ist so eins. Und man muss die ganze Zeit Spaß und auch Freude haben beim Verhandeln. Also es darf nicht zu ernst sein, also man muss immer gucken, dass man den Einkäufer auch unterhält. Also das ist so für mich das zweite Wichtige, dass man versucht locker zu bleiben, dass man einen Spruch macht, dass man alles, was passiert um einen herum oder was auch während der Verhandlung passiert, jedes Missgeschick muss man groß machen, man muss lachen können während der Verhandlung, um dann im richtigen Moment auch wirklich dann wieder ernst zu werden, also um damit auch zu spielen. Aber die Leute, das ist deren Job, die wollen auch Spaß bei der Arbeit haben, so wie wir auch.
Ja.
Und das ist ganz entscheidend. Also eins ist aufstehen können, also seine eigene Grenze und Limits vorher kennen. Und das zweite ist, man muss echt Spaß haben. Und das kann auch Spaß machen, wenn man ein bisschen flexibel ist und die Ebenen kennt. Und wenn der Einkäufer merkt, dass man ein guter Verhandler ist, dann hat er auch Spaß in seiner Arbeit.
Ja.
Ja, und das ist somit das Schönste. Das sind so die schönsten Verhandlungen eigentlich, wenn man so auf Augenhöhe miteinander die Bedingungen so ein bisschen zockt und jeder seine Grenze kennt und dann echt Spaß hat. Ja, und dann gibt es tolle Sprüche. Also die Einkäufer kennen riesen tolle Sprüche.
Ja, die man dann später auch selber benutzen kann, wenn man die dann wieder kennt. Ja, und dann,
genau.
Richtig. Mann, das ist toll. Jetzt wollen wir es noch einmal zusammenfassen für die Hörer, bevor wir für heute diesen Teil zumindest schließen und einen Break machen. Arne, fangen wir an. Was war Schritt Nummer 1? Gemeinsame Basis schaffen. Ja?
Genau, richtig. Also gemeinsame Basis schaffen und das Problem des Einkaufs verstehen.
Okay.
Also das eigene Problem des Einkaufs verstehen. Was ist sein Ziel? Das muss man haben. Die beiden Sachen sind absolut essentiell.
Und dann? Was machst du dann?
Und dann kann man auf den 7 Ebenen, die wir erzählt haben, versuchen, das Problem zu lösen. Das heißt, den Preis senken, wenn Zahlungsziele vielleicht verlängert werden, wenn es eine Abnahmeverpflichtung zum Beispiel gibt. Laufzeiten können verhandelt werden, Rahmenverträge, Kontakte woanders vorstellen ist 5. Zeitlich befristete Rabatte gewähren, das heißt mit einer Preiserhöhung, aber zeitlich befristet rabattieren und Referenzen, Case Studies machen. Das sind so meine 7 Ebenen der Verhandlung, die ich, wenn jemand nur auf Preis fixiert ist, kann man da richtig viel rausholen und eigentlich immer versteckte Preiserhöhungen durchsetzen.
So, neben den
Bonus habe ich vergessen.
Ja, den Bonus hast du vergessen. Also wundervolle 7, vielleicht sogar die wundervollen 8.
Okay.
Und 2 Aspekte zum Schluss. Wissen, wo mein Limit ist, damit ich aufstehen kann.
Genau, unbedingt.
Und Spaß haben bei dem, was man macht und versuchen das auch nicht, sich selber und vielleicht auch das, was man da macht, nicht so ernst, bierernst zu sehen, dass man vergisst, dass es auch zum Spaß beider Seiten auch beitragen kann. Und wenn man sich dann danach den Schweiß abwischt, dass man sagt, pff, genau, das aber war auch auf eine Art lustig.
Ja.
Arne, es war lustig, hat wie immer Spaß gemacht. Wünsche dir weiterhin tolle Verhandlungserfolge, wie du bisher auch schon hattest. Und den Hörern den Mut, das auch auszuprobieren. Hört euch das ruhig mal nochmal an, weil da sind wirklich Weisheiten drin zu sagen, wie mache ich aus dem, was da draußen passiert, wenn ich verhandle, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit den größeren Unternehmen, mit denen man ja dann meistens in der Situation ist, der kleinere zu sein, wie gehe ich mit diesen Profis, die da verhandeln, auf der anderen Seite um. Und wie immer, danke fürs Zuhören, eine gute Woche. Tschüss Arne.
Tschüss Toni.
Und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.